Alright. Ich klappe es auf. Oh, zuerst eine Karte with love steht da tatsächlich. Und oh mein Gott, es ist sogar eine persönliche Nachricht drauf, handgeschrieben.
Vor einiger Zeit habe ich zu Hause in Hamburg vom Postboten ein DIN A4 großes Paket in die Hand gedrückt bekommen. Adressiert von der Hillsong Church Germany aus Konstanz.
Liebe Kira, wir gratulieren dir ganz herzlich zu deiner Entscheidung und beten, dass du mit dieser Bibel Jesus besser kennenlernen wirst. Unser Team würde sich freuen, dich kennenzulernen, wenn du noch keine Gemeinde gefunden hast. Das ist wirklich sweet. Das kann man nicht anders sagen. Da fühlt man sich doch gleich gesehen, oder?
Okay, hier muss ich natürlich direkt einmal klarstellen, die Entscheidung, zu der mir hier gratuliert wird, die habe ich nicht wirklich getroffen. Für die Recherche zu diesem Podcast habe ich mir ziemlich viele Online-Gottesdienste von Hillsong auf YouTube angeschaut. Und nach jedem dieser Gottesdienste wird gefragt, ob man sich dazu berufen fühlt, sich zu entscheiden. Sich zu entscheiden, Jesus nachzufolgen und in dem Fall auch, sich dafür zu entscheiden, Teil der Hillsong-Gemeinde zu werden. Und dann wird ein QR-Code eingeblendet, mit dem man direkt auf die Hillsong-Homepage kommt und dort kann man sich dieses Willkommenspaket bestellen. Ja, was soll ich sagen? Ich war natürlich total neugierig, was da drin sein könnte.
Oha, und dann ist da diese Bibel drin. Also so eine Bibel habe ich wirklich noch nie gesehen. Auf der Rückseite das Hillsong-Logo. Das ist keine herkömmliche Bibelform. Also es ist eher so quadratisch und relativ groß. Und es handelt sich offenbar nur um das Neue Testament. Die gute Nachricht steht hier in großen, dicken, fetten, schwarzen Lettern. Auf der zweiten Seite diese Bibel gehört. Dann kann man da seinen Namen eintragen und auch ein Datum. Und dann die erste Seite, wo wirklich was draufsteht. Lade die nie endende Liebe Jesu in dein Herz ein. Jesus, ich weiß, dass ich gesündigt habe. Ich bitte dich um deine Vergebung. Ich glaube, dass du für mich gestorben und wieder auferstanden bist. Ich nehme dich als meinen Herrn an. Ich lade dich in mein Herz ein. Ich empfange deine nie endende und unfehlbare Liebe. Amen.
Dieses Paket und diese Bibel und diese Karte ist also ein Weg, wie Hillsong neue Mitglieder bei sich willkommen heißt. Die Frage bleibt aber, was finden insbesondere junge Menschen weltweit so faszinierend an dieser Freikirche, dass sie sich dafür entscheiden, ihre Zeit und im Zweifel auch ihr Geld da hinein zu investieren? In dieser Folge von Toxic Church, die Hillsong Story, wollen wir herausfinden, wie Hillsong so unfassbar erfolgreich werden konnte. Die Freikirche hat Ableger auf 6 Kontinenten und versammelt nach eigenen Aussagen jede Woche mehr als 100.000 Menschen in ihren Gottesdiensten. Es gibt aber auch eine hauseigene Streaming-Plattform. Die heißt Hillsong Channel und da kann man ein Abo abschließen. Über diese Plattform und über die hochprofessionell produzierten YouTube-Live-Gottesdienste erreicht die Freikirche weltweit Millionen AnhängerInnen. Während die katholische und die evangelische Kirche mehr und mehr Mitglieder verliert, ging es für Hillsong über Jahrzehnte steil bergauf. Wie sind sie also zu dem geworden, was sie heute sind? Was ist das Geheimnis, das Rezept, die Formel? Wir wollen herausfinden, wie diese kleine Gemeinde aus einem Vorort von Sydney zu, wie ExpertInnen sagen, der einflussreichsten Freikirche der Welt werden konnte. Herzlich willkommen zu Toxic Church, die Hillsong Story. Ein Podcast über Glaube, Machtmissbrauch, Eitelkeit, Ausbeutung, Sex, Größenwahn und Gier. Mein Name ist Kira Funk und das ist Folge 2, die Gottesformel. Dieser Podcast ist seriell aufgebaut. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, fangt am besten von vorne an. Um zu verstehen, wieso man sich als junger Mensch dafür entscheidet, in einer Freikirche wie Hillsong Mitglied zu werden, muss man zunächst mal das Thema Glaube an sich begreifen. Viele von euch haben mit dem Christentum vielleicht gar nichts am Hut. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr seid damit aufgewachsen. Saßt als Kind in Gottesdiensten, in denen ihr euch im Zweifel zu Tode gelangweilt habt und die immer gleichen Kirchenlieder kamen euch aus den Ohren raus. Und vor euren Freunden in der Schule habt ihr das Thema eventuell erst gar nicht angesprochen, weil war ja vielleicht eher uncool und so. Aber euer Glaube an Gott und Jesus, der ist fest verankert, weil ihr kennt es ja nicht anders von zu Hause. Ja, und dann kommt da plötzlich eine Kirche um die Ecke, die irgendwie total hip und modern ist. Ich habe euch in der letzten Folge schon erzählt, dass ich als Kind und Jugendliche von meinen Großeltern auch in eine Freikirche mitgenommen wurde, nämlich in die Mennonitengemeinde. Bis ich irgendwann gemerkt habe, nee, da fühle ich mich nicht wohl, das tut mir vielleicht gar nicht so gut, ich gehe da nicht mehr hin. Ich sage das jetzt nochmal aus Transparenzgründen. Ich sage das aber auch, weil ich glaube, dass es mir den Zugang erleichtert hat zu den Menschen, mit denen ich für diesen Podcast gesprochen habe. So ging es mir zum Beispiel auch mit Sandra Bücher. Sie ist 28 Jahre alt und war genau wie Max, den ihr in der letzten Folge kennengelernt habt, bei Hillsong Konstanz aktiv. Mittlerweile wohnt sie in der Nähe von Wiesbaden. Ich habe sie getroffen, nachdem ich bei Max in Heidelberg war, an einem Sonntagvormittag zur besten Gottesdienstzeit sozusagen.
Erstmal hallo Sandra.
Hallo.
Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich sowas zum ersten Mal mache und das sich super spontan ergeben hat.
Wir hatten ja gestern auch kurz telefoniert, als ich auf dem Weg von Heidelberg hier nach Wiesbaden war. Und da haben wir auch drüber gesprochen, dass du ja eigentlich so auch schon mal so den Punkt hast, wo du gesagt hast, boah, ich will eigentlich gar nichts mehr damit zu tun haben. Und trotzdem hattest du jetzt irgendwie den Impuls, als Max dich eben gefragt hat, ob ich irgendwie deine Nummer haben darf und wir mal sprechen können, zu sagen, ja, irgendwie fühlt sich das gerade richtig an. Kannst du mir irgendwie beschreiben, was da in dir vorgeht, warum du sagst, ja, ich möchte jetzt aber drüber sprechen?
Ich glaube, der große Unterschied jetzt ist einfach, dass es nicht allgemein um Freikirchen geht, sondern ganz speziell eben die Hillsong Church. Das ist nun mal die Freikirche, wo ich so die intensivsten Erfahrungen mit gemacht habe. Und ich finde es einfach super, dass sich jemand jetzt dem Thema annimmt, auch mal die deutschen Hillsong-Kirchen anzugucken und ein bisschen was einfach in Erfahrung zu bringen und der Öffentlichkeit auch näher zu bringen. Und da das halt die Kirche war, wo ich jetzt 2 Jahre auch Teil war, würde ich sagen, kann ich dazu auch ein bisschen was sagen. Und deshalb habe ich gesagt, okay, ich mache das einfach.
Sandra ist christlich erzogen worden. Ihre Mutter nimmt sie früher regelmäßig mit in die Kirche. Das führt dazu, dass sie sich bereits als Kind für ein Leben mit Gott entscheidet.
Man muss sich an einem Punkt im Leben für Gott aktiv entscheiden und wirklich sagen, ich glaube das. Und wenn man es nicht macht, ist man am Ende in der Hölle sozusagen. Das ist ja. Und ich habe auch mit 6 Jahren schon so ein Übergabegebet tatsächlich gesprochen an unserem Küchentisch, weil meine Mutter eben immer, ja, wir hatten eine Kinderbibel, sie hat davon erzählt, wir haben abends gebetet und irgendwann, ich weiß den Kontext jetzt natürlich nicht mehr, ist ein bisschen lang her, aber war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ja, ich möchte es eigentlich auch. Und da war ich ungefähr so 6 Jahre alt.
Also, Übergabegebet ist, du meinst so die Bekehrung
genau,
quasi.
Genau, ja. Mhm. Also, dass man wirklich aktiv sagt, ja, Gott, ich glaube an dich und ich glaube auch, dass Jesus für mich gestorben ist als dein Sohn und ich möchte an dich glauben und ich möchte zu dir gehören.
Bevor wir jetzt noch weiter in diese Folge einsteigen, möchten wir einmal ein paar Begrifflichkeiten klären. Ganz vorneweg die Frage, was ist überhaupt eine Freikirche? Wie definiert sie sich im Allgemeinen? Das wollen wir uns an dieser Stelle genauer erklären lassen. Und dazu habe ich mit Matthias Pöhlmann gesprochen. Er ist Religionswissenschaftler und landeskirchlicher Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.
Bei den Freikirchen unterscheiden wir verschiedene Formen. Es gibt die sogenannten klassischen Freikirchen, deren Wurzeln bis etwa in die Reformationszeit zurückreichen. Also beispielsweise in die Täuferbewegung, da könnte man die Mennoniten dafür nennen als Beispiel.
Genau, das ist die sehr bibeltreue freie evangelische Kirche, die mein Uropa in Bielefeld etabliert hat. Andere Freikirchen, die wir hier in Deutschland haben, sind zum Beispiel die Baptisten, die Methodisten oder auch so moderne Freikirchen wie ICF. Das steht für International Christian Fellowship. Die habt ihr vielleicht schon mal gehört, weil die Instagram-Zwillinge Lisa und Lena dort immer wieder bei Gottesdiensten auftauchen. Freikirchen zeichnen sich vor allem durch 2 Eigenschaften aus.
Man möchte nicht wie die großen Landeskirchen oder die römisch-katholische Kirche eine Staatsnähe pflegen, sondern man sieht sich eher als eine Art Freiwilligkeitskirche. Sie finanziert sich anders. Das bedeutet, man zahlt also keine Kirchensteuer, sondern zahlt den biblischen Zehnten.
Dieser biblische Zehnte bedeutet, dass Mitglieder aufgefordert werden, 1/10 ihres monatlichen Bruttogehalts abzugeben. Also bei 3.500 Euro im Monat sind das eben 350 Euro. Das muss man aber nicht zwangsläufig machen als Mitglied. Das Spenden wird einem bei Hillsong aber tatsächlich sehr leicht gemacht, beziehungsweise wird bei jeder Gelegenheit aktiv dazu aufgerufen. Dass Freikirchen wie Hillsong von Spenden leben, ist ja erstmal völlig legitim. Aber für ihren Umgang mit diesen Spenden ist Hillsong in den letzten Jahren immer wieder heftig kritisiert worden. Das werden wir uns in einer späteren Folge natürlich nochmal genauer ansehen. Was Freikirchen im Vergleich zu den Landeskirchen, also der evangelischen und der katholischen Kirche, noch ausmacht, ist das ehrenamtliche Engagement ihrer Mitglieder. Für einen Gottesdienst von Hillsong New York waren zu Höchstzeiten zum Beispiel um die 150 bis 200 Leute im Einsatz. Jeden Sonntag bis zu 7 Mal am Tag.
Wer dieser Freikirche angehört, da wird auch erwartet, dass man sich auch engagiert. Und das ist auch häufig der Fall. Zum anderen spielt die sogenannte Gemeindezucht auch eine Rolle. Das ist ein etwas antiquierter Begriff. Er bringt aber zum Ausdruck, dass an die Mitglieder einer Freikirche auch Erwartungen gerichtet werden. Das heißt, dass das Leben, das sie führen, den christlichen Grundsätzen auch entspricht. Und bei groben Verstößen kann es dazu führen, dass man da eben auch ausgeschlossen wird.
Okay, also Freikirchen zeichnen sich durch eine Staatsferne aus, das bedeutet, sie finanzieren sich eigenständig, setzen stark auf das Engagement ihrer Mitglieder und stellen an sie auch ziemlich große Erwartungen, ein vermeintlich gottgefälliges Leben zu führen. Und wer das nicht tut, der wird im Zweifel rausgekickt. So viel zu den Strukturen von Freikirchen. Wir wollen in dieser Folge der Erfolgsformel von Hillsong auf die Schliche kommen. Bevor wir zurück zu meiner Unterhaltung mit Sandra kommen, schauen wir uns jetzt aber erstmal an, wie Hillsong von einem Vorort von Sydney in die ganze Welt expandieren konnte. Dafür machen wir jetzt eine kleine Zeitreise. Und zwar ins Australien der frühen 80er Jahre, nach Sydney, beziehungsweise in den Vorort Baulkham Hills, circa 30 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Dort gründet im Jahr 1983 ein junger Pastor namens Brian Houston zusammen mit seiner Frau Bobby eine Kirche und nennt sie das Hills Christian Life Center. Brian ist damals 29 Jahre alt und er weiß, was er da tut. Denn er hat es von seinem Vater gelernt, Frank Houston, der auch The Bishop genannt wurde. Der war in den 70ern von Neuseeland nach Australien gekommen und hatte dort mitten in Sydney eine sehr erfolgreiche Freikirche aufgebaut.
God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power.
Der ältere Houston, also Frank Houston, war eine der wichtigsten Figuren der Pfingstbewegung in Australien. Die Pfingstbewegung heißt auf Englisch übrigens Pentecostalism. Sie ist Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA entstanden und steht für extrem konservative Werte. Mittlerweile hat sie AnhängerInnen auf der ganzen Welt. Hillsong gehört dazu und hat das Bild der Bewegung in den letzten Jahren entscheidend geprägt. Frank Houston hatte damals übrigens gute Gründe, Neuseeland zu verlassen und in Australien neu anzufangen. Stichwort Missbrauch von Gemeindemitgliedern. Wir hatten es in der ersten Folge schon mal ganz kurz angesprochen. Später in diesem Podcast werdet ihr mehr darüber erfahren, denn die Taten von Brian Houstons Vater verfolgen die Hillsong Church bis heute. Dass die Houstons eine derart dunkle Vergangenheit haben, weiß damals aber eigentlich niemand. Dadurch kann Sohn Brian ganz unbefleckt seine eigene Kirche aufbauen. Das Hills Christian Life Center von Brian Houston wächst schnell, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil Brian ein extrem charismatischer Prediger ist. Er spricht total lebendig und ungezwungen und sieht dabei auch noch ganz gut aus. Und zum anderen, weil er den Fokus seiner Gottesdienste von Anfang an auf den sogenannten Worship legt. Also die christliche Lobpreismusik, die gemeinsam in der Kirche gesungen wird. Und dabei arbeitet er clevererweise mit talentierten Musikerinnen und Musikern aus Sydney zusammen, um somit einen ganz eigenen Sound für seine Kirche zu entwickeln. Sie sind dabei so erfolgreich, dass aus der Kirche mehrere Bands hervorgehen. Und deren Musik kommt so gut an, dass Brians Kirche in den 90ern immer weiter wächst. Vor allem junge Leute fühlen sich angesprochen und strömen massenweise in die Gottesdienste. Die erfolgreichste Band der Kirche heißt damals wie heute Hillsong United. Von dem Erfolg inspiriert, entscheiden Brian und seine MitstreiterInnen, die Kirche von Hills Christian Life Center in Hillsong umzubenennen. Der Markenname ist geboren. Das, was ihr hier gerade im Hintergrund hört, ist zwar auch Worship-Musik, aber nicht welche von Hillsong United. Denn die können wir aus GEMA-Gründen leider nicht einspielen. Wir haben aber andere lizenzfreie Lieder gefunden, die der Musik von Hillsong United sehr nahe kommen. Und das Branding funktioniert. Die christliche Popmusik aus Australien wird von Gläubigen auf der ganzen Welt gefeiert. Das führt dazu, dass immer mehr Freikirchen anfangen, die Hillsong-Musik in ihren Gottesdiensten zu spielen. Auch sie wollen davon profitieren und insbesondere junge Menschen anziehen. Heute kennen Christinnen auf der ganzen Welt die Musik von Hillsong. Auch hier bei uns in Deutschland ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, Hillsong-Worship-Musik in einem christlichen Gottesdienst zu hören. Ob jetzt in einer Freikirche oder in einer Landeskirche. So war das auch bei Sandra. Auch sie kannte den Hillsong-Worship aus der Gemeinde, in der sie aufgewachsen ist. Als sie dann mit 20 nach Konstanz zieht und sieht, dass Hillsong dort eine eigene Gemeinde hat, weiß sie genau, wo sie hin will. An ihren allerersten Hillsong-Gottesdienst erinnert sie sich noch ziemlich gut.
Ich war damals eher ein introvertierter Mensch und habe mich nie wirklich krass willkommen gefühlt irgendwo. Und das ist was, was bei Hillsong wahnsinnig gut funktioniert. Die Willkommenskultur, also ich bin da in diese Gemeinde rein und es gab direkt klar Leute am Eingang, die sagen, hey, voll schön, dass du da bist. Es gab aber auch in diesem Vorraum immer Leute, die einen Blick drauf hatten, wer ist vielleicht neu. Und das heißt, ich wurde auch direkt angesprochen und gefragt und habe dann gesagt, ja, ich bin wirklich zum ersten Mal da. Und das war so, boah, cool, wie bist du denn hierher gekommen und wie hast du uns denn gefunden? Und dann war man schon drin und hat so ein bisschen die Geschichte erzählt. Und da habe ich halt auch gesagt, ja, ich kenne vor allem die Musik und ich bin jetzt hier neu hergezogen. Ich dachte, ich guck einfach mal. Und das war so wie das, was ich mir in allen anderen Gemeinden gewünscht habe, habe ich da sofort gehabt. Mhm. Dieses, man wird mal gesehen, man muss nicht als ein bisschen schüchterner Mensch in so einer etwas ungewohnten Situation, dass man alleine in so einen Raum und alleine in eine große Gruppe geht, man wird gesehen, man wird mitgenommen und die Leute interessieren sich dafür, wer man ist. Und dann war ich im Gottesdienst und ich weiß auch, dass ich den Lobpreis tatsächlich sehr, sehr gut fand. Das war für mich immer die realste Gotteserfahrung tatsächlich, die ich hatte. Und da hatte ich immer das Gefühl, ich spüre das richtig und der spricht zu mir und es ist so, macht da gute Erfahrungen so für und weiß, was ist vielleicht gerade wichtig und was will ich hier mit Gott besprechen. Und da habe ich immer sehr viel mitnehmen können.
Das ist ja auch das, bei Hillsong, dann stehen alle auf und dann heben sie auch noch die Hände so hoch. Ne?
Ja.
Was macht das in dem Moment? Kannst du das erklären?
Ja. Man meditiert eigentlich ein Lied. Also man singt es nicht nur und man hört es auch nicht nur an, sondern man will das wirklich, man nimmt diesen Text in sich auf, man meint den ernst, wenn man den singt, man bringt viel Emotionen auch vor Gott irgendwie, finde ich. Alles, was einen gerade traurig macht vielleicht. Und dann gibt's halt so bestimmte Gesten, wie auch, dass man die Hände wie so eine Schale macht und quasi Sachen irgendwie abgeben kann und gleichzeitig auch Sachen empfangen. Und dieses mit dem Händeheben, also für mich war das am Anfang, als ich das zum allerersten Mal noch in einer anderen Gemeinde kennengelernt habe, das waren wie so Schritte. Ich habe mich das am Anfang gar nicht richtig getraut und habe gedacht, vielleicht fühlt sich das komisch an und irgendwann macht man es mal mit und wird dann immer freier und drückt einfach so vor Gott aus, dass man zu ihm hinwachsen möchte, dass man mit ihm verbunden sein möchte, dass man so in der Beziehung quasi ist mit ihm. Und das waren so zwei Punkte, die mir bei Hillsong vom ersten Moment wahnsinnig gut gefallen haben. Einmal, man wird gesehen als neue Person, man wird integriert, die Leute interessieren sich für einen und der Lobpreis war sehr gut.
Die Musik ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Zutat im Erfolgsrezept von Hillsong und die wichtigste Einnahmequelle des Hillsong-Imperiums. Hillsong Bands veröffentlichen Album nach Album, gewinnen sogar Grammys und lizenzieren ihre Musik an andere Kirchen auf der ganzen Welt. Aktuell schätzt man, singen jede Woche 50 Millionen Menschen in Gottesdiensten Hillsong-Lieder. Auf Spotify wurde der bekannteste Song Oceans mehr als 350 Millionen Mal gestreamt. Auf YouTube hat ein anderer mehr als 465 Millionen Views. 465 Millionen. Und diese Musik ist eben voll und ganz darauf ausgerichtet, Emotionen zu vermitteln. Es geht dabei darum, in Austausch mit Gott zu kommen. Oder wie Sandra es formuliert hat, ihr hat dieser Worship dabei geholfen, ihre Beziehung mit Gott zu vertiefen.
In meinem ersten Jahr in Konstanz in der Hillsong Church hat sich das so krass danach angefühlt, wie so, boah, jetzt bin ich auf der Autobahn mit Gott und wir fahren mit 180 und es geht so krass nach vorne und ich bin genau da, wo ich sein soll, auf dem richtigen Weg. Und das war, ja, hat mich, glaube ich, sehr motiviert, da immer am Anfang doch schon immer mehr reinzugehen und immer mehr zu machen.
Wenn man sich jetzt vor Augen führt, wie viel Zeit die Mitglieder durch ihre verschiedenen Ehrenämter bei Hillsong verbringen und damit zwangsläufig auch weniger Kontakt zu Menschen außerhalb dieser Gemeinde haben, hat sich uns die Frage gestellt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer religiösen Gruppierung wie Hillsong und einer Sekte? Gibt es da eine klare Grenze? Genau das habe ich Matthias Pöhlmann gefragt.
Es ist entscheidend, welche Perspektive man auf diese Phänomene einnimmt. Also im Blick auf den Sektenbegriff können wir eben verschiedene Definitionsmöglichkeiten auch unterscheiden. Es gibt einmal den sogenannten soziologischen Sektenbegriff. Es handelt sich also um eine Minderheitsmeinung, die von einer Mehrheitsbewegung sich unterscheidet oder davon abweicht. Es gibt darüber hinaus auch noch den theologischen oder konfessionskundlichen Sektenbegriff. Der besagt eben, es handelt sich um abgetrennte Gemeinschaften, die sich von einer Mutterkonfession oder Mutterreligion abgespalten haben, und es ist letztendlich immer auch eine Konfliktgeschichte, die sich dahinter verbirgt. Und umgangssprachlich, und teilweise begegnet uns das in den Medien, dieser Sektenbegriff, der eben sehr stark unterstellt, es geht also da um geistige, psychische und finanzielle Abhängigkeit. Also man sieht, der Sektenbegriff ist uneinheitlich und auf den wird zunehmend auch verzichtet, denn der Sektenbegriff suggeriert jetzt, ich sage jetzt mal pauschal, immer gleich Gefährlichkeit, aber das ist nicht überall eben der Fall. Man muss da genau hinschauen und wir haben es mit konfliktträchtigen Gruppierungen natürlich zu tun, aber auch mit solchen, die jetzt nicht durch eine hohe Konfliktträchtigkeit auffallen.
Sie haben es gerade angesprochen, das Thema, also das Wort Gefahr mit eingebracht. Und wann wird es denn gefährlich für das Individuum, ein Teil einer solchen Gruppierung zu sein?
Gefährlich wird es dann, wenn zum einen ein massiver Absolutheitsanspruch erhoben wird, also dass letztendlich so eine Art elitäres Bewusstsein entsteht. Zum zweiten, dass eben auch eine, ich möchte mal sagen, Abhängigkeit gegenüber Führungspersönlichkeiten entsteht, die sich also so in das Zentrum rücken, dass da auch letztendlich eine so herausgehobene Position dann festzementiert wird, die keinerlei Kritik oder kritische Nachfrage mehr zulässt. Und zum anderen, dass man eben sich auch zunehmend von der Außenwelt abschottet. Das heißt, dass das ganze Leben nur noch um diese Gruppe eben kreist und Kontakte nach außen zu anderen Menschen immer mehr zurückgefahren werden, weil die Außenwelt eher dann auch als bedrohlich und gefährlich interpretiert wird.
Also, unter Sekten versteht man zusammengefasst eine Minderheitsmeinung, die für sich beansprucht, die absolute Wahrheit erkannt zu haben. Damit geht einher, dass der Kontakt zu Menschen, die sich außerhalb dieser Gemeinschaft befinden, bewusst gemieden wird. Genauer gesagt, er wird von den oft guruartigen und in der Regel sehr charismatischen Führungspersönlichkeiten untersagt oder zumindest missbilligt. Das Ganze wird dann besonders gefährlich, wenn aus diesem elitären Bewusstsein eine geistige, psychische und finanzielle Abhängigkeit entsteht. Dr. Gerd Pickel ist Professor für Religions- und Kirchensoziologie an der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig. Seine Schwerpunkte liegen im Bereich der Religionssoziologie sowie der Demokratie und der politischen Kulturforschung. Auch von ihm wollte ich wissen, wie er Hillsong in Bezug auf den Sektenbegriff einordnet.
Würden Sie sagen, dass Hillsong sektenartige Züge hat?
Also wenn wir den klassischen Sektbegriff bezeichnen, würde ich schon sagen, dass das so ist. Man muss immer aufpassen. In Deutschland ist der Sektbegriff ja sehr verbrannt. Gleichwohl sind natürlich bestimmte Elemente da drin. Das muss man ganz klar sagen. Es ist eine Gemeinschaft, die ganz klar eine Orientierung eben auf eine Person hat, das Charismatische. Es ist keine Volkskirche in der Breite. Es spricht besondere Personengruppen an und hat eine sehr hohe soziale Kontrolle. Und das sind schon Merkmale, die durchaus auf eine Sekte hindeuten.
Wir können festhalten, zum Erfolgsrezept von Hillsong kommt neben der Willkommenskultur und der Musik auch noch das aufopfernde Engagement ihrer Mitglieder hinzu. Und was eindeutig auch dazu gehört, insbesondere in der zunehmend digitalen Welt, in der wir nun mal leben, ist der Internetauftritt von Hillsong. Ob bei Instagram oder YouTube, Social Media haben die einfach drauf. Der globale Hillsong-Account hat bei Instagram mehr als 3 Millionen Follower. Und der Account von der Hillsong United Band hat auch nochmal 2,5 Millionen. Okay, so viel jetzt erstmal zu den mehr oder weniger offensichtlichen Zutaten des Erfolgsrezeptes von Hillsong. Es gibt aber noch ein paar mehr Dinge, die dazu geführt haben, dass Hillsong über die letzten Jahre stetig gewachsen ist. Und das sind Prozesse, die sich eher im Hintergrund abspielen. Ihr erinnert euch, die erste Hillsong-Gemeinde im deutschsprachigen Raum wurde in Konstanz am Bodensee gegründet. Im Laufe unserer Recherche haben wir den Kontakt zu einer Person bekommen, die den Entstehungsprozess von Hillsong in Konstanz von Anfang an sehr genau mitbekommen hat. Nicht von innen heraus, also diese Person war kein Mitglied bei Hillsong. Sie hat den Aufbau der Church innerhalb der christlichen Community in Konstanz aber genau beobachten können. Diese Person möchte allerdings anonym bleiben. Zum Schutz ihrer Identität können wir also weder den Namen noch die genaue Verbindung zu Hillsong verraten. Was wir aber verraten dürfen, ist, dass dieser Mensch beruflich viel mit Hillsong zu tun hat und deshalb einiges darüber weiß, was so hinter den Kulissen passiert. Wir nennen diese Person hier im Podcast einfach mal Tristan. Mein Kollege Matern hat Tristan im Sommer 2022 persönlich getroffen und wird uns jetzt davon erzählen. Hallo Matern, willkommen bei mir im Studio.
Hi Kira.
Also, ich weiß noch ganz genau, dass mich so ein paar Dinge so richtig überrascht haben, nachdem du mir zum ersten Mal von deinem Gespräch mit Tristan erzählt hast.
Ja, also ich fand zum Beispiel am spannendsten seine Beobachtung darüber, wie Hillsong sich immer wieder selbst in Szene setzt. Also ein Beispiel, er hat mir gesagt, dass sie vor Beginn des Gottesdienstes in Konstanz zum Beispiel niemanden in die Kirche lassen. Und das führt dann dazu, dass die alle Schlange stehen müssen und die stehen dann bis auf die Straße Schlange, was dann natürlich irgendwie auch von den Leuten auf der Straße gesehen wird und neugierig macht.
Ja, das kann ich ja zum Beispiel auch von meinem Besuch in New York bestätigen. Da war die Schlange halt tatsächlich bis um die Ecke des Blocks und als Außenstehende denkt man natürlich so, oh, was gibt's denn hier? Was ist so cool, dass die Leute sogar dafür anstehen? Und außerdem ist es halt auch komplett anders, als man das von anderen Kirchen kennt, wo man einfach so reingehen darf.
Genau, da steckt bei Hillsong eine richtige Strategie dahinter. Genauso wie bei der Sache mit den Stühlen.
Die Sache mit den Stühlen. Was meinst du damit? Nimm uns mal mit.
Also Hillsong, laut Tristan stellt Hillsong eben gerne am Anfang zu wenig Stühle auf, obwohl sie genau wissen, dass mehr Leute in den Gottesdienst kommen werden. Das hat dann den Effekt, dass wenn dann die Stühle alle besetzt sind, dann bringen sie hektisch ganz viele neue Stühle rein und alle denken, wow, krass, die Kirche ist so voll, die haben nicht mal genug Stühle. Mhm. Der Witz ist dann aber eben, dass sie nach dem ersten Gottesdienst, weil die machen ja 3 Gottesdienste am Sonntag, nach dem ersten Gottesdienst tragen sie die extra Stühle wieder weg, obwohl die wissen, dass auch beim zweiten Gottesdienst wieder zu viele Leute kommen werden. Und so hat man diesen Effekt eben jedes Mal.
Ja, das klingt nach einem ganz schönen Theater, muss ich sagen.
Ja, aber es funktioniert eben. Also Tristan hat mir gesagt, dass er beim ersten Mal da war und dachte sich, wow, was ist das für eine heftige Gemeinde? Die müssen jedes Mal nachbestuhlen.
Es geht also viel darum, wie etwas nach außen wirkt. Die Gottesdienste sind natürlich auch immer an sehr zentralen Orten in einer Stadt und die Locations meistens total modern und toll ausgeleuchtet, sodass man irgendwie auch den Eindruck bekommt, man wäre auf einem richtig coolen Event oder auf einem coolen Konzert.
Genau, und diese Inszenierungen sind natürlich enorm wichtig für den Erfolg von Hillsong.
Viel Theater, um nicht zu sagen Getue, um ganz gezielt einen entsprechenden Eindruck zu vermitteln. Und wir können festhalten, bei uns entsteht der Eindruck, Hinter solchen Tricks wie mit den Stühlen steckt eine Strategie, die entscheidend zur Erfolgsformel von Hillsong gehört. Im Grunde geht es nämlich bei dem Beispiel mit den Stühlen darum, Emotionen zu wecken, neugierig zu machen und sich nach außen möglichst attraktiv zu präsentieren. Die netten Menschen, die mitreißende Musik und das shiny Image als moderne und hippe Kirche sind aber nicht das Einzige, was Hillsong so interessant macht. Ein absoluter Magnet sind auch die Leadpastoren, also die leitenden Hillsong-Pastoren und Pastorinnen. Und hier lange ganz vorneweg der New Yorker Star-Pastor Carl Lentz. Der hat dafür gesorgt, dass Hillsong international so richtig Aufwind bekommen hat in den 2010er Jahren. Das führte dazu, dass in den New Yorker Gottesdiensten so Leute wie Justin und Hailey Bieber saßen, aber auch Bono von U2, Selena Gomez oder eben Kourtney Kardashian. All diese Leute saßen lange Zeit auf den VIP-Plätzen in den Hillsong-Gottesdiensten mitten in Manhattan. Carl Lentz hat einen blauen Haken bei Instagram und mehr als 600.000 FollowerInnen. Er trägt Lederjacke, Tattoos, ist super durchtrainiert und wirkt insgesamt einfach sehr charismatisch. Fest steht, er hat wesentlich dazu beigetragen, dass Hillsong international so durch die Decke gegangen ist. Lentz ist mittlerweile nicht mehr bei Hillsong aktiv. Warum genau? Darum geht es in einer anderen Folge. So viel zum Image von Hillsong. Ich habe euch ja eben schon mal ein bisschen mit in die Entstehungsgeschichte der Megachurch genommen. Der Markenname Hillsong wurde geboren, die Freikirche, besonders in Australien, super bekannt. Aber wie ist Hillsong dann von Sydney nach Amerika bzw. nach New York gekommen? Nach der Gründung im Jahr 1983 wächst Hillsong. Und zwar immer schneller. 1989 passiert dann etwas, was die Kirche in eine absolute Expansionsphase katapultiert. Brian Houston, der Gründerpastor, reist in die USA. Dort will er sich von den amerikanischen Megachurches der pfingstevangelikalen Bewegung ein paar Tricks abschauen. Weil die gehen damals schon so richtig durch die Decke. Und das kann man sagen, Brian Houston hat von diesen amerikanischen Megachurches viel gelernt. Leute, die ihn damals kannten, sagen, Brian ist als veränderter Mensch nach Australien zurückgekommen. Und nicht nur, weil er plötzlich knallige Hemden getragen hat, sondern vor allem, weil er jetzt eine Vision hat. Er will seine Kirche zu einer globalen Megachurch machen. Ein paar Jahre später, im Jahr 1993, schreibt Brian dann eine Predigt, in der er den Grundstein dieser Vision darlegt. Man könnte sie auch als das Hillsong-Manifest bezeichnen.
I can see a church. And the church that I see is a church of influence. It's a church so large in size that the city and nation cannot ignore it. It's a church growing so quickly that buildings struggle to contain the increase.
Brian sagt hier ziemlich deutlich, worum es ihm geht. Um Expansion und Einfluss. Um eine Kirche, die weltweit präsent und absolut nicht mehr zu ignorieren ist. Und dieses Programm hat Hillsong dann auch durchgezogen. Mit dem Geld, das sie durch die Lizenzierung ihrer Musik verdient haben, gründeten sie Dutzende weitere Kirchen. Zuerst in Australien, dann kommt 1992 die Gründung von Hillsong London, gefolgt von weiteren Standorten in Europa. Und 2010 eröffnet schließlich Hillsong New York. Ein wichtiger Teil dieses großen Expansionsplans war auch das Hillsong International Leadership College. Das wurde im Jahr 2000 in Sydney gegründet und ist so eine Mischung aus Bibelschule und Talentschmiede. Die Absolventinnen und Absolventen kommen aus aller Welt. Viele gehen nach dem College in ihre Heimatländer zurück, um dort eigene Kirchen zu gründen. So wie Freimut Haferkamp aus Baden-Württemberg, der nach 3 Jahren am Hillsong College zurück nach Deutschland kommt und mit seiner Frau Joanna in Konstanz die Lakeside Church gründet. Und diese Lakeside Church wird dann 2011 zur Basis von Hillsong Germany. Max, den ihr jetzt schon kennengelernt habt, ist eine der Personen, die dabei geholfen haben, eben diesen Hauptsitz von Hillsong in Deutschland mit aufzubauen. Er war mehr oder weniger von Anfang an in Konstanz mit dabei. Was bei Max allerdings etwas anders ist als bei vielen anderen Menschen, mit denen wir für diesen Podcast gesprochen haben, er ist nicht gläubig aufgewachsen. Wie er bei Hillsong gelandet ist, das hört ihr jetzt.
Wie bist du denn zum Glauben gekommen und dann auch, wie bist du da zu Hillsong gekommen?
Ich kannte die, dass es die halt gibt. Bin Ende 2013 nach Konstanz gezogen und bin dann da in meiner ersten oder zweiten Woche hingegangen. Und die sind ja super. Also du läufst da rein und wirst mit Liebe überschüttet. 10 Leute kommen auf dich zu, fragen, wer du bist, wie du heißt, was du machst. Jeder möchte mit dir reden, beim zweiten, dritten Mal genauso. Und warum sollst du dann woanders hingehen?
Was war so dein erster Eindruck? Abgesehen auch von der Musik und der Herzlichkeit, was dachtest du noch so? Also warum hat dich so angesprochen?
Also angesprochen hat mich vor allem am Anfang das Angebot, dass die halt so viel angeboten haben. Also ich glaube, damals waren es sonntags 3 Gottesdienste mit richtig vielen Leuten. Da waren halt, ich sag mal, 300 bis 400 Leute damals im Gottesdienst, pro Gottesdienst, also so ungefähr 1000 Leute am Sonntag. Dann gab es dienstags die Kleingruppen, freitags war Jugendarbeit, donnerstags haben sich immer die Musiker getroffen. Also es gab einfach ein wahnsinnig großes Angebot. Andererseits sind das bei Hillsong, also vor allem auf der Bühne, halt auch einfach wahnsinnig attraktive Menschen. Es gibt immer einen Hillsong-Style, der sich auch über die Jahre so wandelt. Ich weiß noch, als ich damals dazugekommen bin, hattest du als Hillsong-Musiker einen Hut auf. Du hattest so einen Rockstar-Hut auf und hattest auch längere Haare und eine Lederjacke. Und die Skinny Jeans waren damals auch schon da mit Löchern drin. Und ja, du hast einfach jemanden erkannt, der, also vor allem in Konstanz. Konstanz ist nicht so groß. Du hast Leute auf der Straße gesehen und hast gedacht, der geht sehr wahrscheinlich in die Hillsong.
Mhm. Und es wirkt da irgendwie cool und hip.
Ja.
Und fällt euch was auf? Max erzählt genau das, was Sandra auch schon geschildert hat. Ihr merkt, es gibt ein Muster. Eine Strategie, die aufgeht. Aber, und das zeigen die Beispiele von Max und Sandra auch ganz deutlich, so schnell wie Hillsong-Leute gewinnt, so schnell können sie auch wieder verlieren. Viele Dinge, die wir in dieser Folge beschrieben haben, glänzen nämlich nur an der Oberfläche. Aber was passiert, wenn die anfängliche Euphorie nachlässt? Was gibt die Hillsong-Kirche ihren Mitgliedern langfristig? An dieser Stelle möchten wir euch Marla Anderson vorstellen. Sie ist Schauspielerin und Matern hat sie letztes Jahr in Köln getroffen. Sie war von 2011 bis 2013 in New York bei Hillsong und hat vorher in Sydney gelebt. Von dort kannte sie auch Hillsong schon. Ähnlich wie Sandra ist Marla in eine neue Stadt gezogen und hat nach Anschluss gesucht. Gläubig ist Marla bis heute. Zu Hillsong geht sie aber nicht mehr. Dazu hat Marla im Gespräch mit Matern etwas sehr Anschauliches erzählt.
Das ist so, dass das Drumherum, wie das passiert, ist so bombastisch, dass ich den Eindruck habe, dass nur eine geringe Anzahl wirklich stehen bleibt. Also die wirklich dann irgendwann im Glauben stehen. Und das sind, was ich festgestellt, die Leute, die dann nach ein paar Monaten auch Hillsong verlassen und nicht die Kirche verlassen oder Jesus verlassen, sondern die merken, okay, ich habe jetzt hier alles bekommen, was ich kriegen kann, ne? Also so die ersten Häppchen, ne? Wer ist Jesus und wie bete ich oder so, ne? Das, weil man hört ja dann auch viel das Gleiche und die, denen es dann aber nicht mehr reicht und sagen, ich möchte meine Beziehung zu Jesus intensivieren und die suchen sich dann eine andere Gemeinde oder eine andere Kirche oder vielleicht eine kleine Homegroup.
Würdest du Hillsong dann so ein bisschen als oberflächlich beschreiben?
Es gibt in der Bibel einen Spruch, ich weiß gar nicht mehr, es ist irgendwo im Neuen Testament, es geht darum, dass du Babys, gibst du halt Babynahrung, ne? Und wenn du älter wirst, dann isst du halt Fleisch. Das kann ich so ein bisschen, würde ich das vielleicht fast vergleichen. Also es ist eine feine Kost, die so serviert wird, so Baby, eine Brei, ne? Also ohne es jetzt so sehr abzuwerten. Es geht, ne? Am Anfang kann man ja auch nicht mehr irgendwie aufnehmen. Aber das sind so die Grundlagen, ne? Grundlagen. Und aber so weiter habe ich den Eindruck, da bleibt's recht auf einem Level. Und ich glaube aber auch, dass die das so schon immer machen. Also ich habe das Gefühl, das ist, ne, die Kirche ist so und die andere ist so. Und ich glaube, das ist so, das ist halt so Hillsong, also in meinen Augen.
Auch Religionsforscher Matthias Pöhlmann hat dieses Phänomen beobachtet, nämlich, dass Hillsongs Mitglieder nicht allzu lange bleiben, sondern in der Regel nach ein paar Jahren wieder gehen.
Ich habe da manchmal den Eindruck, dass hier auch eine Art Wohlstandsevangelium verbreitet wird. Das heißt, wenn man glaubt, wird alles besser, man wird gesund, man wird reich. Aber so einfach ist es eben nicht, ne? Und da kann die Enttäuschung manchmal auch sehr schnell auf den Fuß folgen. Hinzu kommt, dass diese neuen Freikirchen ganz stark Anleihen an die Popkultur nehmen. Also das heißt, die Musik, wo man mitmachen kann, einfache Texte, rhythmische Musik. Und das, denke ich, spricht viele junge Leute gerade an, weil sie sagen, das ist eine zeitgemäße Form, um Christsein zu leben. Die Frage ist, wie nachhaltig ist das letztendlich? Ne? Es ist also eine bestimmte Altersgruppe, die man dort findet. Und manche wandern dann auch wieder ab, wenn eben der Kick verloren geht. Also ich beobachte gerade in dieser Szene auch eine hohe Mobilität. Und dann schließt man sich plötzlich wieder einer neuen, anderen Gruppe auch an. Also deswegen müssen die einzelnen Freikirchen versuchen, auch die Leute wirklich bei der Stange zu halten und auch stark einzubinden.
Mir kommt hier tatsächlich der Vergleich mit Fastfood in den Sinn. Am Anfang klingt es nach einer guten Idee, schmeckt auch erstmal gut, aber langfristig macht es dich nicht satt. Viele Menschen, die einmal Mitglied bei Hillsong werden, bleiben das fürs Leben. Manche steigen nach 10 Jahren wieder aus, manche aber auch schon nach 1, 2 oder 3 Jahren. Und das sind unseren Recherchen nach die meisten. Für sie gilt offenbar, sie haben genug Konzerte und discoartige Gottesdienste gesehen, haben vielleicht genug von den Oberflächlichkeiten. Sie haben sich verändert, weiterentwickelt und suchen gegebenenfalls auch mehr Tiefe in ihrem Glauben. Aber Hillsong bleibt gleich. Auch Max und Sandra haben Hillsong nach einer gewissen Zeit den Rücken gekehrt. Nicht, weil es ihnen zu langweilig geworden ist. Sie mussten einen radikalen Cut machen. Für ihre Gesundheit. Für Sandra haben die Erfahrungen, die sie in ihrer Zeit bei Hillsong gesammelt hat, sogar dazu beigetragen, dass sie ihren Glauben verloren hat. Den, zu dem sie sich im Alter von 6 Jahren bekannt hatte.
Also du glaubst jetzt nicht mehr an Gott?
Ja, genau. Also es war halt so, dass ich meine ganze Kindheit und meine ganze Jugend über den Glauben als was sehr Positives erlebt habe. Und ich glaube, der große Unterschied von quasi vorher und nachher war, in meiner ganzen Kindheit, in meiner Jugend, ich war immer in der Gemeinde und ich war auch in der Landeskirche wirklich dann später auch aktiv mit irgendwie so Jugendsachen und so weiter oder im Konfi-Unterricht mithelfen und so. Aber das war was anderes, als später Teil von der Hillsong zu sein. Einfach weil ich war da in allem irgendwie. Es war nicht so intensiv, sage ich mal. Das war ein Teil von meinem Leben und es war wie so ein Hobby. Und ich habe Freunde, mit denen ich bis heute gut befreundet bin, über diese Landeskirche bei uns kennengelernt. Aber das war so, ich konnte das irgendwie total vereinbaren mit mir, dass ich gleichzeitig auch ein richtig weltliches Leben geführt habe. Also es war, ich glaube, ich kann das jetzt gar nicht so richtig gut rüberbringen. Ich versuche es einfach mal so. Ich hatte kein Problem damit, Freitagabends in eine Bar zu gehen und total eine normale Jugendliche zu sein und sonntags morgens in einen Gottesdienst und da einfach Gott anzubeten und die Beziehung zu Gott zu haben. Das hat in mir überhaupt keinen Zweifel ausgelöst oder keine Dissonanz oder so. Aber in dem Moment, wo ich dann 2015 wirklich mal aktiv Teil von einer Kirche wurde und immer mehr in so einer Freikirche gemacht habe und nicht mehr immer nur die Besucherin war, die mal so ab und an vorbeikommt und dann auch mal wieder nicht, sondern wirklich mich da mal so richtig reinbegeben habe, da kam das dann erst mittlerweile, dass ich dann so gemerkt habe, boah, eigentlich willst du jetzt gerne feiern gehen, aber eigentlich geht es ja nicht, weil Gott findet das bestimmt jetzt nicht cool. Genau, da wurde es einfach alles sehr, sehr intensiv.
Ein freundliches Lächeln, Christ-Pop-Songs mit ordentlich Pathos, prall gefüllte Gottesdienste, ein ultra-professioneller Internetauftritt und in der Regel eher attraktive, ja sehr charismatische Pastoren. All diese Dinge haben Hillsong weltweit bekannt gemacht und zu Ruhm verholfen.
Der Erfolg, auch wirtschaftlich gesehen, fußt aber ganz unabdingbar auf dem bedingungslosen Engagement ihrer Mitglieder. Bis zu dem Punkt, an dem viele nicht mehr können und aussteigen müssen oder fallen gelassen werden. In der nächsten Folge von Toxic Church, die Hillsong Story, wollen wir auf genau dieses Engagement, dieses Ehrenamt blicken. Denn der Vorwurf von Ausbeutung, von emotionalem Missbrauch, der steht nach wie vor im Raum. Also, wie geht es den Menschen, die so viel Energie und Zeit und Geld über Jahre hinweg in Hillsong gesteckt haben? Wie geht es ihnen nach ihrem Austritt? Was haben sie gesehen und erlebt hinter den Kulissen von Hillsong? Und was macht das alles mit ihnen und mit ihrem Glauben? Das war die zweite Folge von Toxic Church, die Hillsong Story. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt und uns eine Bewertung dalasst. Und natürlich freuen wir uns ganz besonders, wenn ihr bei der nächsten Episode auch wieder dabei seid. Wenn ihr jetzt direkt wissen wollt, wie es weitergeht, schaut gerne mal bei Podimo vorbei. Dort findet ihr schon jetzt exklusiv alle Folgen von Toxic Church, die Hillsong Story. Weitere Infos und Links gibt's in den Shownotes. Toxic Church, die Hillsong Story, ist ein Podcast von Podimo, produziert von Stereotype Media. Moderation und Dramaturgie von mir, Kira Funk. Redaktion Matern Böselager, Muriel Desgranges und ich. Fact-Checking Matern Böselager. Produktion Simon Graf. Redaktionelle Unterstützung Feline Klinger und Katrin Becker. Marketing Laura Schmidt. Executive Producers Judith Trost für Podimo und Muriel Desgranges für Stereotype Media.